Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkel Cool trifft, dem Format hier bei Orkel Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieser Plausch, der dreht sich dann um die Arbeit dieser Person, das Leben dieser Person und alles drumherum und dazwischen. Und dieses Mal blieb die goldene Flasche stehen bei Colin Gäbe. Colin Gäbe, ich behaupte es einfach mal, ist den meisten von euch da draußen wohl ein Begriff, denn dieser Mensch ist schon seit vielen Jahren in der Welt der Spiele und auch der Berichterstattung über Spiele unterwegs. Es gibt aber, würde ich behaupten, vor allem zwei Stationen, die meisten Menschen da draußen mit ihm verbinden dürften. Und zwar zum einen seine Arbeit bei Giga Games vor vielen, vielen Jahren, Mitte und Ende der 2000er Jahre tatsächlich, ab 2007 war das, wo er dann bei Giga Games, dem Fernsehsender über Spiele und Spielkultur, vor der Kamera moderierte und aktiv war. Und dann die andere Station seit 2015, da ist er nämlich bei den Rocket Beans. In unterschiedlichen Beschäftigungsfeldern jetzt aktuell als Chief Content Officer, CCO, also übersetzt super wichtige Person, die viele Dinge macht vor und auch hinter der Kamera. Und dort ist er mittlerweile aktuell und auch, wie gesagt, seit 2015, also seit einiger Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich ihn aber einlade, den ich jetzt schon seit vielen Jahren immer mal wieder sehe, auf dem Bildschirm oder in irgendwelchen Texten, dann möchte ich mit ihm nicht über diese beiden super prominenten Stationen in seinem Leben sprechen, weil ich glaube, da hat er schon ganz oft darüber erzählt und das müssen wir hier nicht nochmal machen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn er dann eines Tages, und es ist passiert, wie ihr sehen könnt, hierher zu Gast kommt, dann möchte ich ihn gerne ausquetschen über die Station seines Lebens, die vielleicht noch nicht allzu sehr beleuchtet wurde oder von denen ich zumindest noch keine Ahnung habe und die mich aber mal brennend interessieren würden. Und ich hatte mir hier in Vorbereitung auf das Gespräch einiges, oh Gott, rausgeschrieben. Also wirklich eine ganze Menge an Notizen, Interviewfetzen aus längst vergangenen Jahren und Fragen, die mich bewegt haben. Und dann stellte sich heraus, wir haben in einem solchen Detailgrad seine Lebensstation aufarbeitet, dass wir nicht mal über ein Drittel meiner eigenen Notizen hinweggekommen sind. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir haben es schon ausgemacht. Wir sehen uns hier bestimmt mal wieder in diesem Format und dann erzählen wir einfach seine Geschichte weiter und dann werde ich weiterhin noch viel mehr Fragen stellen. So aber sind wir eigentlich festgehangen und es klingt wie eine Qual, aber das war genau das Gegenteil, in tatsächlich den frühen Jahren von Colin Gäbels Karriere. Nämlich, wir haben gesprochen über das Ende seiner Schulzeit, wir haben gesprochen über den Einstieg in sein Studium und wie er dann vom damaligen Lehramtsstudium überhaupt in diese Welt der Spiele reingekommen ist. Wir haben gesprochen über Bewerbungsgespräche, die Fahrt zum ersten Bewerbungsgespräch, die Suche nach dem Ort des Bewerbungsgespräches und noch einiges mehr. Das war ein wirklich hochinteressantes Gespräch. Es war super spannend und auch liebenswert erzählt. Ich musste manchmal gar keine Fragen stellen, weil Colin automatisch in die Richtung gelaufen ist, die mich als nächstes interessiert hätte. Hört doch einfach mal rein, würde ich sagen, und genießt, was da auf euch wartet. Bevor das losgeht, noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite aus für all jene, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal über die Welt von Okay Cool gestolpert sind. Dieses Podcast-Magazin hier, das gibt es mittlerweile seit etwas mehr als 3 Jahren. Und bemüht sich darum, ganz unterschiedliche Formate und Perspektiven auf und rund um die Spielekultur zu entwickeln und zu werfen. Und mittlerweile haben so viele Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Mikrofon, beziehungsweise Mikrofon ist das falsche Wort, zum Kopfhörer natürlich gegriffen und zugehört, sondern auch zum Geldbeutel und unterstützen Orkel Cool bei Steady. Das ist eine Crowdfunding-Plattform und das sind mittlerweile über, ich habe gerade nochmal nachgesehen, Fall vom Stuhl, 750 Menschen, die dieses Magazin hier unterstützen und sich dadurch nicht nur ein schönes Gefühl in der Magengegend verschaffen, sondern auch den Zugang zu einer ganzen Reihe von Premium-Formaten, die ich mit einem mittlerweile auch kleinem Team zusammen produziere, Diskussionen, Audioreportagen, pipapo und all das erzähle ich, weil ich euch darauf gerne hinweisen möchte, falls es für euch interessant ist. Guckt doch einmal mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Link zur Steady-Seite, das ist quasi das deutschsprachige Patreon, falls das bekannter ist und dann könnt ihr einfach mal ein bisschen durchscrollen, ne, und mal gucken, ob da was dabei ist, was euch vielleicht interessieren würde. Ich kann es nur empfehlen, ich bin völlig unbefangen und kann sagen, okay, cool, top. So. Leute, das war's mit dem Hinweis. Jetzt geht's los mit diesem Gespräch zwischen Colin Gäbel und mir. Ich bin in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal ganz tief runtergestiegen in die Archive dieses Internets da draußen, um mal nach Dingen zu suchen, die vielleicht nicht in all diesen, also geradezu täglich erscheinenden Interviews mit dir gefragt werden und all das. Und ich bin da auf was gestoßen und ich fand das hochinteressant. Und das lege ich jetzt quasi, warte, ich werde es akustisch, na, jetzt habe ich natürlich ausgerechnet jetzt kein Papier hier liegen. Naja, also jedenfalls stell dir vor, ich knalle entwaffnend ein DIN A4 Papier auf den Tisch, alles was ganz Nettes eigentlich, und sag Folgendes. Du, ich habe einen alten Steckbrief-Interview gefunden mit dir aus dem Jahr, wahrscheinlich 2007, bin mir aber nicht ganz sicher, weil der Browser da so ein paar Anmerkungen hatte, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, aber irgendwie aus diesem Zeitraum, und da warst du bei Giga. Und in diesem Steckbrief hat ein Fan von damals und bestimmt auch noch heute verschiedene Fragen an dich gestellt und du hast dann Antworten darauf gegeben. Und eine Frage, die möchte ich gerne hier mal nutzen für eine kleine Vorlage für eine eigene Frage. Und zwar wurdest du damals befragt, was denn so dein Lebensmotto sei. Und dann hast du darauf geantwortet, damals zumindest Folgendes: Man wächst an seinen Aufgaben. Und dann dachte ich mir, das ist ja genial, das kann ich ja fantastisch benutzen jetzt für mich selbst. Und zwar Folgendes: Was würdest du denn sagen, rückblickend auf deine berufliche Laufbahn bis jetzt quasi, bis zu diesem Montag spät nachts, an welcher Aufgabe in deiner beruflichen Vergangenheit bist du denn am meisten gewachsen, wenn man das Motto mal wörtlich nimmt?
Also da hast du dir natürlich was rausgesucht, was heute noch resoniert. Also ja, ich spüre noch, dass der 2007er Colin das gesagt hat, weil dieses Motto, dieser Leitspruch, mit dem connecte ich bis heute eigentlich ziemlich gut, das muss ich sagen. Die Frage, die du damit verbindest, ist natürlich tricky, weil ich tatsächlich, wenn ich so rückblicke auf meine, ja, ich sag mal, berufliche Laufbahn, gab es schon viele Stationen, bei denen ich dachte, nee, das wird nix. Und dann klappt es irgendwie doch und rückblickend habe ich gemerkt, yo, das war jetzt was, gut, dass du dich da irgendwie durchgekämpft hast. Das hat dann den und den Effekt gehabt, so. Und da ich ja in den Jahren immer viel meine Jobs gewechselt habe und mal dahin gesprungen bin und mal das ausprobiert habe, gab es viele von diesen kalte Wassersituationen, die mich dann so insgesamt weitergebracht haben. Aber ich glaube, so das vielleicht Wesentlichste und Prägendste war dann vielleicht doch mein Einstieg damals vom Grundschullehramtsstudenten im Jahr 2000, ja. 2 Wochen nach der Entscheidung, das Studium zu schmeißen, einen Vollzeitjob als Printredakteur anzufangen. Ja, mit aller Naivität, die dazugehört, aber da dann zu merken, ja super, jetzt bist du hier und man denkt, geil, geil, jetzt hast du es geschafft, und dann zu spüren, was das eigentlich bedeutet.
Ja, und das habe ich tatsächlich in der Vorbereitung auch als so einen Punkt gesehen, wo ich mir dachte, boah, geschrieben ist das so einfach mal gesagt, sowas im Sinne von erster Satz, 2000 Lehramt studierend und dann im nächsten Satz danach Redakteur Maniac und Schritte in der Spielewelt hinein. Und dann dachte ich mir, das ist so leicht geschrieben, aber was sich dahinter verbirgt, das muss so viel spannender sein als diese 2 Nebensätze. Und deswegen, ich habe die jetzt hier unhöflicherweise unterbrochen, aber dann war es schon zu spät, da rollte ich schon los. Ich stelle mich jetzt wieder in die zweite Reihe und frage einfach, wie war das denn damals? Kannst du uns mal zurückführen in diese Zeit und warum dir das gerade da bei dieser Frage von mir jetzt einfiel?
Weil es wahrscheinlich so der radikalste Wechsel war von altes Leben, neues Leben. Mein altes Leben, also man muss sich das vorstellen, jemand wie halt viele, ich habe mein Abi gemacht, hatte Millionen Hobbys, Millionen Vorstellungen. Es gibt dieses Schulzeitleben, das ich voll ausgekostet habe, nicht unbedingt im Sinne guter Noten, aber im Sinne von Spaß haben, Party machen, zocken und alles Mögliche tun. Und lange dieses Gefühl, mit dem ich auch aufgewachsen bin, du kannst eigentlich alles machen. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo die Schule ist vorbei und da fallen ja viele in so ein Loch. Und auch ich war dann in so einem Loch, weil die Frage dann plötzlich natürlich ein Stück weit immer konkreter wurde. Was machst du denn dann jetzt eigentlich? Und irgendwelche Traumschlösser, die ich vielleicht vorher schon hatte, wurden plötzlich so, ja, von einem fernen Traum zu einem, naja, hast du denn eine Überlegung, wenn du da vielleicht mal landen willst, dann musst du jetzt konkrete Schritte machen. Und ich habe mich da, ja, sehr lange orientierungslos gefühlt, auch ein Jahr nach dem Abi erstmal fast nichts gemacht oder mich orientiert, tatsächlich ein Praktikum beim Fernsehen gemacht, bei so einem RTL-Studio in Bremen. Da war ich 2 Monate, weil ich auch so ein bisschen diesen diffusen Wunsch hatte, irgendwas mit Medien machen, und dachte, gehst du da mal hin, und da war ich dann Kameraassistent, und ich habe ich sag's jetzt mal so, sehr schnell gespürt, dass dieser Diffuse irgendwas mit Medien machen und dann machst du da Lokalnachrichten. Also gar nicht meins war. Nicht, weil ich da irgendwie überqualifiziert oder zu gut war, sondern einfach, weil ich ganz schnell gemerkt habe, oh nee, das, also erstmal ist das richtige Arbeit, zweitens bist du da in so einem riesigen Team irgendwas, ich weiß nicht mal genau was, aber dieses Spüren, oh nee, jetzt den Polizeifunk abhören, um zu gucken, ob irgendwo eine Verbrecherjagd ist, irgendwo an die Küste zu fahren, weil da irgendwie ein Straftäter freigelassen wird oder weil da eine Pressekonferenz ist. Also diese Art von Journalismus oder Teil des Medientrosses zu sein, habe ich ganz schnell gemerkt, ist überhaupt nichts für mich. Und übrigens ganz kurz fürs Protokoll, weil du es eben so schön gesagt hast, dass du mich unterbrochen hast. Ich neige dazu, viel, lang und ausufernd zu sprechen und das auch gerne in Monologform. Deswegen, ich möchte dich ausdrücklich einladen, auch wenn es dir vielleicht zuwider ist, auch im Sinne deiner eigenen Vorstellung von diesem Gespräch, gerne mal höflich reinzugrätschen. Ich bin da ganz schmerzfrei und absolut uneitel.
Das ist ganz lieb, dass du sagst, da treffen wir uns hier ganz wunderbar. Da kreuzen sich gewissermaßen also zwei verhängnisvolle Strahlen, weil auch ich monologisiere sehr gerne, sehr lange und deswegen ist es für mich gar nicht zuwider, da reinzubrechen, sondern im Gegenteil, ich muss mich doll zurückhalten, nicht auch einfach selber loszusprechen. Deswegen, alles gut, ich höre dir sehr gerne zu, aber verzeih du mir auch,
weil alles ich gut.
Die zweite Hälfte des Gesprächs einfach von mir erzählen werde. Deswegen,
genau. Ja, ist doch schön, aber es sind ja, wie du sagst, so die besten Gespräche manchmal, die sich so ergeben. Okay, dann versuche ich jetzt da nochmal eben kurz einzustarten, weil es geht ja um diesen Bruch.
Genau.
Und warum das so ein prägender Moment oder eine Zeit war. Danach habe ich dann irgendwann, weil ich so merkte, nö, es ist nicht so, da steht nicht plötzlich, wie sag ich mal, Steven Spielberg auf der Straße und du läufst vorbei und er entdeckt dich. Jetzt mal so übertrieben gesprochen, so. Aber so naive Vorstellung von, es fällt dir etwas in den Schoß und du musst nichts dafür tun, sag ich jetzt mal. Und es ist im Idealfall noch dein Traumjob. Habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt musst du ja mal was tun nach einem Jahr des so ein bisschen Müßiggangs und Ausprobierens. Und habe mich dann sehr pragmatisch dazu entschlossen, ein Lehramtsstudium anzustreben, Grundschullehramt in Münster, um da so verschiedene Dinge zu kombinieren. Also, naja gut, Lehrer, meine Eltern waren beide Lehrer, ist also nicht so weit weg. Grundsätzlich habe ich auch immer eine gewisse Freude daran. Ich habe auch zu Schulzeiten nebengejobbt, mal so Nachhilfeunterricht gegeben. Also mit Leuten irgendwie, ich habe es auch selber genossen. Also ich saß sowohl auf der Penella-Seite der Nachhilfe als auch auf der Lehrerseite. Ich kenne beides. Aber mir hat das immer durchaus Spaß gemacht, so ein bisschen zu reden und vielleicht auch mal zu erklären, sag ich jetzt mal. Und da ich aus einer sehr musikalischen Familie komme und diverse Instrumente leidlich gelernt hatte, habe ich dann gedacht, ja komm, dann verbindest du das jetzt. Das eine klingt so nach einem sicheren Job. Du spielst jetzt Trompete, das ist da gerade gesucht, dann machst du Musik Primarstufe. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch durchaus strebsam verfolgt, so 2,5 Jahre war auch schon ziemlich weit. Also ich war teilweise, glaube ich, schon mit dem Hauptstudium durch, habe mich da reingekniet und die Perspektiven damals für Grundschullehrer waren auch gut. Aber es war auch dann wieder sowas, wo ich so merkte, oh nee, eigentlich ist es das auch gar nicht. Jetzt bist du aber in dieser Mühle drin. Und dann gab's einen absolut tollen für mich segensreichen Zufall. Zufall ist es nicht, aber rückblickend fühlt es sich manchmal so ein bisschen so an, wie es dann gelaufen ist. Weil ich eben immer schon dem Hobby Videospiele verfallen war und auf meiner Traumjobliste immer, und das ist wirklich nicht dahergesprochen, sondern das war wirklich so, ich hatte zwei Traumjobs, der eine war Rockstar werden, mit der Betonung auf Star, also auch hier wieder viel ernten, wo man nicht gesät hat, so ein bisschen sehr, sehr, sehr vom, ich sag mal, vom Ende her gedacht, bequemerweise, und das andere, Videospiele testen. Das war mein dezidierter Traum, weil ich früh, sorry fürs Ausschweifen, aber damit es diesen Sinn ergibt, ich habe die Geschichte bestimmt auch schon das ein oder andere Mal so erzählt, aber freue mich immer wieder, wenn mir die Frage gestellt wird. Ich habe sehr früh angefangen, eben Computer und Videospiele zu genießen und auch früh angefangen, Literatur dazu zu lesen. Und so Ende der 80er, so 87, 88, gab es ja nicht wahnsinnig viel. Und da war dann das schon das absolute Highlight, irgendwie zum Kiosk zu fahren, um sich den neuen Happy Computer mit Powerplay-Beilage oder ASM zu kaufen. Und da habe ich schon so eine Faszination dazu bekommen, die die viele andere, die auch mal gezockt haben, in der Tiefe schon nicht hatten. Also sich da so reinzulesen und zu relativieren, Begründungen zu hören, ein Wertungssystem. Ich war dann ein Riesenfan von Zahlen und fand das immer toll. Oh, das hat 10, das hat 90%. Kann man drüber streiten, über den Sinn, aber mich hat das sehr geprägt. In so einer gewissen Analyse, die man fasst, wo man Sinnabschnitte rafft und verschiedene Aspekte bewertet und dann zu einem Test kommt, und das macht. Das fand ich toll. Und das war für mich wie so ein Traumjob eben. Irgendwas machen, was einem Freude macht und gleichzeitig damit Geld verdienen. Deswegen war das das andere Extrem. Gut, zu dieser Zeit des Studiums las ich schon seit vielen, vielen Jahren die Maniac. War ein großer Fan, hatte sie abonniert. Und mein bester Freund war ebenfalls Abonnent dieser Zeitung. Und der war gleichzeitig der, Grüße gehen raus hier, das ist der Gitarrist Alex von den Donuts. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst.
Ach ja, na klar, natürlich, ja, hallo.
Genau, mit dem verbindet mich also eine langjährige Freundschaft und ich war mit seiner Schwester zusammen. So, und die haben mich damals, weil die eben auch in Münster wohnend, wo ich studiert habe und die beiden gelebt haben und ich mit meiner Freundin, mit seiner Schwester und mit ihm gezockt und so, die haben natürlich auch immer gemerkt, das ist nicht so, irgendwie bist du nicht so richtig glücklich und so und wussten, eigentlich willst du doch was anderes machen und nicht studieren. Und irgendwann war dann mal wieder so ein Stellengesuch in der Maniac drin. Und die Vorstellung, auf sowas zu antworten oder mich zu melden, geschweige denn eine Chance zu haben, so einen Job zu ergattern, das war für mich eben wie Rockstar sein, völlig, völlig absurd. Keine Vorstellung davon, wie man da hinkommen kann, keine Vorstellung davon, was man braucht, außer natürlich profundes Wissen und Passion fürs Zocken. Und da haben die mich dann irgendwann so lang getriezt, die beiden, der Alex und die Mirjam, auch hier gehen einmal gerne Grüße raus, wie sie sagt, ja, aber jetzt hör doch mal auf, immer zu nölen, du erzählst immer davon. Dann schreib doch jetzt einfach mal eine Bewerbung. Du hast doch nichts zu verlieren. Und ich habe gesagt, ja, gut, irgendwann hat sie mich breitgeschlagen. Und dann habe ich eine durchaus ambitionierte Bewerbung geschrieben dahin, wo ich so dachte, okay, ich habe es wenigstens probiert und kann mir nicht vorwerfen, ich träume immer nur davon, traue mich aber nicht, diesen Schritt mal zu wagen. Und überraschenderweise hatte ich dann eben tatsächlich, glaube ich, eine Woche nach Posteinsendung, kam in meiner damaligen WG ein Mitbewohner zu mir und sagte, da ist Telefon für dich, irgendwie am Montagabend. Und ich sagte, wer ist das denn? Ja, ich glaube irgendwie, der heißt Michael Gaksch, Martin Gaksch oder irgendwie. Und ich habe gesagt, was? Martin Gaksch? Der von der Videogames und jetzt Maniac rief mich an. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mich eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch nach Mering.
Okay,
zwei Tage später.
Das nehmen wir jetzt als Cliffhanger, weil ich habe dazu eine Nachfrage. Und zwar, das kann nämlich so wunderbar so vieles bedeuten, ein ambitioniertes Bewerbungsschreiben. Da ist sehr viel jetzt möglich. Ich habe hier in den letzten 200 plus Folgen von Menschen, die in dieser Branche dann am Ende gelandet sind, auch die unterschiedlichsten Bewerbungsmappen schon skizziert bekommen von ich bewerte mich selbst als Videospiel bis hin zu ich mache ein Video, in der ich mich selbst bewerbe, als wäre ich irgendwie ein neues Produkt, das da irgendwie von Xbox oder so erscheint. Keine Ahnung. Wo warst du denn da? Und habe ich jetzt versehentlich mit meinen Beispielen deine ambitionierte Bewerbung sehr viel kleiner gemacht?
Ich glaube, auch da muss man so ein bisschen, natürlich Ambition ist immer sehr relativ und das Ergebnis sowieso. Aber wir reden jetzt von einer Bewerbung im Jahr 2000, also okay, ne? wo Internet noch nicht irgendwie in dem Maße umfänglich war, wo Mobile Devices, um Referenzen, Zugriffe oder Bewegtbild oder irgendwas zu bekommen, das war alles noch frisch. Und genauso meine Skills am Computer. Nee, aber die Bewerbung sah im Kern so ein bisschen so aus, dass ich natürlich neben dem obligatorischen Anschreiben, also ist auch durchaus ernstnehmend, eine relativ ausufernde, wen wundert's, Gaming-Biografie über mich geschrieben habe, wo ich herkam, was mich begeistert hat. Die habe ich dann garniert, irgendwie so bei Word habe ich dann mit leidlichen Fähigkeiten so Screenshots reinkopiert in so ein Word-Dokument, hab versucht, den dann auch so Bildunterschriften zu geben, die so ein bisschen geckig, aber auch so ein bisschen, die dann irgendwie einen gewissen Sinn ergeben haben, in der naiven Hoffnung, dass irgendjemand sich so ein, ich glaube, fünfseitiges Dokument über den Gaming-Lebenslauf von irgendwem anguckt. Stark. Und hab dann dazu noch, ich glaube, noch so zwei Meinungskästen im Stil der Maniac versucht nachzubasteln zu aktuellen Titeln. Also für den kompletten Test war ich A zu ungeskillt, also vom Layout und Co. Aber ich hatte durchaus Bock mal zu sagen, so, das Spiel habe ich gerade gespielt und das Spiel habe ich gespielt, das eine super, das andere weniger und habe dann einfach in diesem Stile so einen Meinungskasten geschrieben mit einem Foto. Ich hatte so, die hatten ja damals so diese Grinsebilder von sich selbst, diese Porträts mit Daumen hoch oder zum Kotzen, so die immer so die Stimmung oder die Qualität des Spiels in so einer gesichtlichen Reaktion abbilden sollten. Hab die dann komplett gemacht, so in so einer Fotofix-Ding und eingescannt und hab dann entsprechend zwei Meinungskästen noch reingeballert. Ja, und hab dann da irgendwie so eine Mappe aus so verschiedenen Zeugnisse noch dazu. Die hatte ich dann, glaube ich, noch, weil ich dachte, ach scheiße, meine Noten sind immer echt mies. Und hab dann da irgendwie auch noch irgendwie so nicht drin rumgefuscht im Sinne von Fälschen, aber so Fußnoten an das Zeugnis getackert. Mhm. Irgendwie so im Sinne von, da kam gerade Dungeon Master raus. Oder, Videospiele auf Englisch spiele ich viel lieber als Unterricht. So irgendwie so Pseudo-Gags, ja, die irgendwie so ein bisschen augenzwinkernd davon ablenken sollten, dass die Noten nüchtern betrachtet, hätten besser sein können. Aber
sehr
so
klug.
Ja, sehr, ja, klug. Und das war dann einfach dieses Paket. Und ich weiß bis heute nicht, was davon natürlich gelesen wurde oder welche Facette sie begeistert hat. Weil in meiner Vorstellung war das, dieses Ding liegt bei denen auf dem Stapel. Und da ich sicherlich nicht der einzige Mensch bin, der gerne zockt und überzeugt bin, dass es hunderte, wenn nicht tausend Mitbewerber und Mitbewerberinnen, gut, die waren es damals eher weniger, höchstwahrscheinlich gibt, war das für mich eigentlich wirklich, okay, ich habe mein Möglichstes getan, kann mir nichts vorwerfen, aber natürlich wird es nicht klappen. Und
auch zu diesem Moment, als du diesen Aufruf zur Bewerbung gesehen hast, würde ich gerne nochmal erfahren, wie das so bei dir angekommen ist, weil du hast es schon erzählt, du hast dich einerseits total in das Studium reingekniet und bist da auch gut durchgekommen erstmal und gleichzeitig dieses, wie du beschrieben hast, nagende Gefühl von irgendwie ist es auch nicht ganz richtig und dann plus noch diese Anekdote des Nölens, was ja auch voraussetzt lange Zeit immer so ein bisschen drüber beschwert, wie es eigentlich gerade läuft. Und da frage ich mich, hast du diese Möglichkeit zur Bewerbung dann empfunden wie so ein ganz dramatisch, wie aus dem Nichts heruntergelassenes Rettungsseil aus deiner Situation oder war es eher so ein, weiß ich nicht, du fährst auf einem sehr langsamen Dampfer und es ist schon okay da, wo du gerade bist, aber du wunderst dich die ganze Zeit, was wäre, wenn ich jetzt einfach wegspringe oder einfach schwimme. Also weißt du, von welcher Richtung kam so dieses Gefühl, dieses okay, darauf habe ich gewartet, los geht's oder so ein, boah, sollte ich nicht, ich weiß ja nicht.
Also ich glaube eher das zweite Bild, das du gerade gemalt hast. Ja. Also weil es wirklich maßgeblich, deswegen habe ich sie eben auch genannt, hier durch meine beiden Freundin und Freund, einfach die mir quasi den Spiegel vorgehalten haben. Es kann doch nicht sein, dass du immer nur davon redest und nüllst und sagst, du würdest gerne. Dann tu es mal. So im Sinne von, mach's oder halt die Schnauze. In so eine Richtung. Das war eigentlich meine Motivation, wirklich zu sagen, komm. Dann habe ich es aber auch ernst genommen. Dann war das für mich nicht, ich setze alles darauf, es scheiße zu machen, damit es bloß nicht klappt und ich weiter diesen Frust, aber auch dieses, ich muss mich mit dem gar nicht auseinandersetzen, so in mir nähren kann, diese beiden Stimmen. Aber das war eigentlich wirklich so der Kicker. Ich dachte, ja, okay, ja, ich weiß ja, dass ihr recht habt, mache ich jetzt mal, aber primär, damit ihr mir nicht mehr vorwerfen könnt, dass ich euch immer voll laber, ach Gott, warum klappt's denn nicht besser irgendwie und warum finde ich denn nicht so? Das war schon eher der Antrieb.
Ja. Bevor wir jetzt gleich diese Geschichte fortsetzen bei Bewerbungsgesprächen, nämlich nochmal eine letzte Frage, die noch weiter zurückgreift in die Vergangenheit. Und zwar hast du da so ein schönes Bild gezeichnet, auf das ich nochmal auch gerne kurz eingehen will, weil mich das sehr interessiert. Du hast berichtet von den Traumschlössern, die du einreißen musstest, als dann der Reality-Check nach der Schule kam. Erinnerst du dich noch an einige dieser Ruinen? Also was genau waren damals noch in dieser Welt, bevor dann wirklich die Realität da war und sagte, so jetzt entscheid dich mal und arbeite mal drauf hin. Was waren denn da noch so für Wünsche? Kannst du dich da noch an was erinnern?
Also ich kann mich da an vieles erinnern. Also ich habe eben zu Schulzeiten nebenher alles Mögliche gemacht, was damit zu tun hatte, eigentlich meinem eigenen, am Ende des Tages wahrscheinlich nur dem zu frönen, wo ich heute ja auch noch bin, nämlich irgendwie mich selbst darzustellen, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Also dieses Rampensau-Gen war irgendwie immer schon verwurzelt. Mhm. Und ob das jetzt in Form von leidlich talentiertem Theaterspiel war, ob das jetzt in Form von ich gehe auf die Bühne und mache da irgendwie so Rockmusik war, es hatte immer so dieses, oder es war der klassische Klassenclown, ich hatte immer schon so diesen Wunsch zu unterhalten und was, ja, irgendwie sowas darzustellen. Aber immer schon dieses Wissen, keine Ahnung, du hast eigentlich keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich habe mal ein Praktikum bei Viva, darum hatte ich mich mal beworben, so ein Schulpraktikum da zu machen. Ich hatte auch im 10. Schuljahr mich mal beworben bei der Videogames. Tatsächlich fällt mir jetzt ein für ein Schulpraktikum, für dieses, was man im 9. oder 10., ich weiß es nicht mehr ganz genau, macht. Ja. Und die hätten mich auch genommen. Das ist dann leider daran gescheitert, dass die, dass ich als 14-Jähriger oder wie alt ich da war, keine Möglichkeit hatte, in München oder irgendwo jetzt für 2 Wochen unterzukommen. Und das war dann wirklich sehr, sehr schade. Das wäre so der Vorklapp gewesen. Aber alles davon ist eigentlich mit diesem, du hast das Abi und heute ist der erste Tag, an dem du nicht mehr zur Schule gehst. Hat ganz, ganz schnell so ein böses Erwachen, weil ich halt nichts gemacht hatte, was irgendwie mich darauf vorbereitet hatte, du musst jetzt vielleicht aber auch mal einen Weg einschlagen oder du musst jetzt neben dem Unverbindlichen mal auf die Bühne gehen und Spaß haben oder den Jux klauen, alle lachen, aber wie nachhaltig ist es? Mal irgendwas tun, was dich halt, ja, diesen langen, beschwerlichen Weg hin zum Berufsleben, wie auch immer geprägt, halt mal machen lässt. Und das konnte ich immer aussitzen und wie gesagt, Elternhaus fördert einen und deswegen war das alles für mich so ein im wahrsten Sinne des Wortes, war so ein Katermoment nach der Schule. Ja, was machst du denn jetzt? Weil irgendwann wird die Frage kommen, irgendwann kannst du ein bisschen aussitzen, hier nochmal ein bisschen feiern, nochmal reisen und so. Aber ja, und das war, da war ich völlig unvorbereitet, weil ich für nichts eine Strategie, nicht mal eine Idee für den ersten Schritt hatte.
Abgefahren, das ist so, ich bin so froh, dass ich das, dieses eine Ding habe ich nie miterlebt, weil für mich, also vor dieser Welt, bevor wir uns jetzt hier quasi zum Gespräch getroffen haben, habe ich viele Jahre lang klassische Archäologie studiert und für mich war immer klar, schon seit Kind, ich werde mal Historiker oder Archäologe, ich werde mal richtig schön in der Uni unterrichten und keine Ahnung, mich in Bibliotheken verschanzen und all das machen, was man auch im Fernsehen immer so sieht, wenn man zum Beispiel Terra X guckt, sonntagsabends immer auf ZDF oder Schliemanns Erben oder so, wo dann irgendwelche Archäologen. Ich weiß nur, ohne Witz, das ist so bizarr, wenn ich zurückdenke, aber auch auf, also irgendwie auch so schön naiv. Ich weiß nur, als Teenager, wo ich ja genau wusste, okay, später, ich studiere den Scheiß und dann möchte ich das erforschen. Und dann saß ich jeden Sonntag immer ganz ängstlich vor dieser neuen Sendung ZDF und Terra X und Schliemanns Erben, weil ich mir dachte, verdammt nochmal, was graben Sie heute aus? Was nehmen Sie mir als nächstes weg? Welche Entdeckung kann ich nicht mehr machen, weil Sie es schon finden? Es war jeden Sonntag der Tatort für mich quasi, weil es war ein Thriller. Ich hatte Angst, dann habe ich schon immer gesehen, oh fuck, Sie sind wieder in Nordafrika. Bestimmt Karthago, irgendwas so cooles holen Sie da raus. Oder sie bitte finden nicht das Karthago, Grab von Alexander dem Großen. Ja, genau.
Wir sind heute in Karthago. Nein!
Nein, bitte nicht! Nein! Und das war, also für mich, deswegen höre ich da so gespannt zu, was du da so erzählst, weil das ist eine Erfahrung, die habe ich nicht erlebt und ich muss gestehen, auch wenn ich mir das dann so anhöre, es ist auch keine schöne Erfahrung, glaube ich, ne? Dieses Gefühl von, fuck, die Zeit, ne? Jetzt muss ich auch irgendwas machen.
Ja, also auf der einen Seite, also so wie du es beschreibst, klingt das wirklich beneidenswert, dass du entwickelst eine Passion und eine Faszination und für die gibt es ja dann auf dem Papier erstmal einen Berufsweg,
ja,
ne? Oder einen Ausbildungsweg, ein Studium, was auch immer dich dahin führt. Und das, glaube ich, ist schon, das kann einem schon so manche Last nehmen, wenn man sonst eher so abstrakte Träume haben, bei denen immer, wenn man sich nicht damit wirklich beschäftigt oder das Gefühl hat, ja, dafür müsstest du Journalismus studieren und du denkst, ja, aber was macht man denn da? Das hat aber doch mit Videospieletesten nichts zu tun, so gefühlt. Oder du willst, Schauspieler ist auch toll, ja, aber dafür musst du auf eine Schauspielschule. Ja, aber nee, was macht man denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist nicht ganz so leicht, so gab es keinen so richtig direkten Weg damals. Deswegen war das schon nicht schön, solange ich es halt vor mir herschieben konnte, war das auch ein schöner Traum immer und toll, aber es hätte auch richtig in die Hose gehen können alles, sag ich. Ich sag jetzt mal, wie es ist, hätte bei mir richtig in die Hose gehen können. Einige aber behaupten das ja heute noch, dass es das ist.
aber statt in die Hose ging es eben zu diesem Vorstellungsgespräch. Jetzt können wir diesen Faden wieder gerne aufnehmen, weil mich wird natürlich als nächstes jetzt brennend interessieren, mit welchem Gefühl bist du da hingefahren? Weil egal, wie du da hingegangen bist, ob zu Fuß oder mit dem Auto, mit dem Bus, was weiß ich, man hat ja einen gewissen Weg und ich weiß aus Erfahrung und jeder Mensch da draußen, der mal ein Bewerbungsgespräch hatte, wahrscheinlich auch, der Weg zum Bewerbungsgespräch kann gleichzeitig der längste oder der kürzeste des ganzen Lebens sein. Es gehen Dinge durch den Kopf oder eben auch nicht. Und deswegen frage ich mich, weißt du noch, mit welchem Stimmungsgemenge du damals angereist bist zu diesem Termin?
Also schon sehr aufgeregt, weil ich eben plötzlich wusste, der eins deiner Kindheitsidole ruft dich gerade an und lädt dich zum Bewerbungsgespräch ein. Das war schon, also als ob du wirklich, du gibst den Lottoschein ab und hast das Gefühl, schon den Jackpot kassiert zu haben. So fühlte sich das an. Und entsprechend war das dann aber auch diese Realität, weil erstmal diese Entscheidung, okay, du müsstest dann aber auch bitte vielleicht übermorgen, spätestens übermorgen, ist also ganz kurze Frist, bitte vorbeikommen, schick uns morgen nochmal eine Mail, ob das passt. Ich will dich ja nicht überrumpeln beim ersten Gespräch. Mhm. Ja, und dann ging das alles wirklich sehr, sehr schnell. Irgendwie ein Mitbewohner, der dann sagt, ja klar, komm hier, ich fahre dich oder wir fahren zusammen, kannst mit meinem Auto, ist doch cool. Machen da diesen Trip von Münster in die Nähe von Augsburg, Mehring war das damals. Oh Gott, wie weit ist das? Oh Gott, und ja, super weit. Und es war dann tatsächlich so eine der weitesten Autofahrten, die ich selber zu dem Zeitpunkt mit mit am Steuer abwechseln selber hatte. Also insofern trifft es das ganz gut. Und wir haben, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich über Gott und die Welt dabei gequatscht, aber ich war schon, je näher man dann diesem Ort kommt, den man sich im Kopf dann ja auch so ausmalt, oh, als oh, wie mag das wohl sein, so ein Redaktionsgebäude? Wie ist das dann wohl? Oh, ich weiß ja gar nicht, wo ich da parken muss. Hast jetzt auch kein Google Maps oder Satellitenansicht von dem Ort? Was ist denn das? Und dann irgendwie die Adresse geguckt, so auf Straßgarten und dahin, ja, hier müssen wir irgendwie hier rechts abgehen, ja, aber das ist doch nur ein Supermarkt. Ja, das muss hier sein, fahr mal auf den Parkplatz. Und dann, ja, aber hier ist doch nur ein Supermarkt und da ist ein Bäcker unten drin. Und dann, ja, aber da stand doch in der Mail irgendwie hinter dem Supermarkt. Ja gut, dann laufe ich mal hinter den Supermarkt. Und da war dann irgendwie, keine Ahnung, da war halt nichts außer vier Parkplätze und noch ein Hintereingang. Und da war auch kein Schild dran, aber da hieß es dann eben, geh mal in den ersten Stock. Und dann bin ich da hochgegangen, weil die eben ihr, und da sind sie ja heute noch, oberhalb eines Supermarkts, ich glaube, der ist es mittlerweile nicht mehr, dann war da mal ein Bettenstudio drin oder alles Mögliche, aber wirklich in irgendeinem Kleinstadt-Gewerbegebiet, bar jeder Auffälligkeit oder irgendwie prickelnden Drumherum-Geschichte, war das einer der, ja, erstmal nichts, es ist aber so, es war nicht der Ort, den ich mir ausgemalt hatte.
Ich wollte gerade sagen, war das ernüchternd, weil ich habe ja mittlerweile schon begriffen, ne, was du auch in diesen Jahren damals so ein bisschen als Wunsch so an deine eigene Karriere, sag ich mal, hatte. Und dann kommt man da in so einen Hintereingangbereich von so einem Kleinstadt-Supermarktparkplatz. War das ernüchternd?
Es war in der Tat ein bisschen ernüchternd.
Ja.
Aber ich habe das in der Form dann auch gar nicht so wahrgenommen, weil dieses Thema Videospiele, testen und schreiben können und dann noch bei der Zeitschrift, die du bei dem mittlerweile dann im Laufe der Jahre üppiger gewordenen Angebot auch noch, also die habe ich abonniert gehabt, mit der habe ich am ehesten connected, weil die eben die waren irgendwie die kritischsten, das fand ich super, die haben sich nicht kaufen lassen, was der Vorwurf stand ja auch früher immer schon mal so im Raum und die waren irgendwie, die waren direkt, die haben Importtests gemacht, also so insgesamt so ein Füllhorn, mit dem ich als Gamer mega connected hatte und schon wusste, wenn dann da, und deswegen hat das mich sehr, sehr weit getragen und das Drumherum dann, naja, ist ja egal, du hast vielleicht eine andere Vorstellung, aber scheiß der Hund drauf, so.
Ja.
Und da kommt jetzt aber noch eine Sache, an die erinnere ich mich nämlich bis heute, das ist eine der größten Assoziationen, die ich immer noch habe damit, ist der Geruch in diesem Treppenhaus. Weil unten war der angesprochene Supermarkt und direkt davor war sozusagen, oder war mit integriertem Bäcker. Und der Bäcker teilte sich zu diesem Treppenhaus sozusagen die Hintertür. Und dieser Geruch, den ich dann 3 Jahre wirklich täglich hoch runter von einer Backstube, die gebacken hat, meistens eigentlich attraktiv, aber eben dann über 3 Jahre verknüpft mit guten, mit schlechten Erinnerungen, mit Stress, mit was Schönem, mit allem Möglichen. Das ist für mich so, ich bin da Jahre später auch immer noch mal hingefahren und obwohl es diesen Bäcker schon lange nicht mehr gab und ich sie dann Jahre später mal besucht habe, hatte ich immer noch beim Öffnen der Tür dieses Gefühl, das ist noch genau dieser Ruch. Es sind nicht mehr Brötchen, aber irgendwie die Assoziation ist noch da. Es war immer so ein Gänsehautmoment, im Guten wie im Schlechten dann auch.
Ey, ohne Witz, das nur am Rande. Geruchswelten, wie stark die als Erinnerungsträger sind, das ist unglaublich. Ja. Damals in Teenagerjahren, das Getränk meiner Wahl war Beck's Green Lemon. Wenn du das kennst, also Beck's einfach nur, ne, wie eine Limo quasi verdünnt. Mhm. Und das hat so einen ganz besonderen Geruch, also sage ich zumindest, aber man riecht, das ist irgendwie halt Beck's mit so einem Zeug noch reinversetzt, damit das eben so ein bisschen Limo-Bier ist. Und ohne Witz, wenn ich das heute rieche, wenn ich die Augen schließe, wachsen mir wieder die Haare bis auf die Schulter, diese Mähne, die ich damals hatte. ich fühle mich erinnert an die Aufregung, beim zum ersten Mal bei einem Geburtstag eingeladen zu sein, wo auch Mädchen sein werden. Also ganz alles aufregend und das ist so krass, ich kann das so gut nachvollziehen. Oh, ich werde ganz schwitzig.
Ja, ich kann das auch total verstehen. Ja, ich bin damals auch als langhaariger Colin, der es sich so erlauben konnte damals, dann eben da hingegangen, ne? Um in das
Gespräch. Was war das längste deiner Haare?
Richtig lang. Also ich habe die wachsen lassen, so, ich glaube, es ging bei mir so 13 los und habe sie abgeschnitten, so 23. Ich habe die nie bewusst, also sie müssen am allerlängsten sein, diesen Punkt habe ich, also das war mir nie wichtig, so wie lang werden sie werden. Ich habe sie immer abgeschnitten, aber die ging halt schon irgendwie so, Bauchnabel. Das war das schon.
Wirklich? Bauchnabel? Okay, das ist krass. Also bei mir war Schulter und ich fühlte mich schon wie der wildeste Typ im Raum, aber Bauch ist krass, okay.
Wahnsinn. Ja, okay. Das war die Zeit.
So viel nur zur Randnotiz, jetzt eigentlich noch viel interessanter, das Bewerbungsgespräch selbst. Ich habe 1000 Vorstellungen und gleichzeitig gar keine. Ich habe gehört von Gesprächen mit Menschen, die so ähnlich in dem Zeitraum wie du so ihre ersten Schritte in diese Welt hineingetan haben, dass sie berichteten von Bewerbungsgesprächen, in denen erstaunlich viel so Gaming-Hard-Facts abgefragt wurden, also bis hin zu so Dingen wie, keine Ahnung, welche Fähigkeit hat der zweite Boss bei Mega Man oder so ein Quatsch. Und also, wie war es denn bei dir?
Das stimmt, das ging damals auch schon rum, das ist durchaus bei Mitbewerbern, ich glaube, ja, Computech ja. Hieß es, die hätten immer ja. Genau diese Eignungstests, wie gut kennst du dich denn ja. Aus mit Videospielen, das gab's dann nicht. Das war insgesamt ziemlich informell, auch dieses Gespräch. Entschuldigung. Da saßen eben Martin Gatsch, der damals noch Chefredakteur war oder schon nur noch Verlagsleiter, ich bin nicht mehr ganz sicher, und Stefan Freundorfer. Heute ja auch für seine große Liebe zu Retro-Games war bei der Powerplay, also auch so ein Printnamen, den man vielleicht noch kennen kann. Die saßen dabei und hatten mich beide geladen und es war wirklich eher so ein Bewerbungsgespräch, bei dem ich das Gefühl hatte, die wollten mich so ein bisschen kennenlernen. Das Wissensfragen wurden da überhaupt nicht gestellt. Wir haben so ein bisschen, oder sie haben das sehr subtil nebenher gemacht, so im Sinne von, komm, dann stellen wir mal ein paar Fragen, welches Importspiel hat dir denn eigentlich am besten gefallen? So in so eine Richtung, ne? Also wie tief bist du drin in der Materie? Abgesehen davon hatte ich das wahrscheinlich auch schon, also mein Interesse und auch mein vielleicht Ansätze von, wie tief ich drin bin, durch meine Bewerbung vielleicht schon dargestellt. Da haben sie mich nie so reingucken lassen, was ihnen da wichtig war und was nicht. Haben sie aber vielleicht schon gespürt, weil wie gesagt, es ist eine andere Zeit gewesen. Da kannst du nicht auf einen Knopfdruck dir mal eben in den Nutshell alles runterladen, was du an Wissen brauchst, um damit per Kurzzeitgedächtnis vielleicht zu glänzen. Aber Fachfragen waren relativ wenig. Die wollten relativ viel darüber wissen, was ich denn an der ihrer Zeitschrift eigentlich so toll fände. Und ich hatte mich da auch nicht drauf vorbereitet. Das muss ich sagen. Also ganz blauäugig war das erste Bewerbungsgespräch in meinem Leben. Und ich habe nicht mit sowas gerechnet wie, ja, aber beschäftige dich doch mal ein bisschen darüber hinaus, einfach nur, nicht nur Konsument zu sein, sondern vielleicht weiß der Teufel, ne, Unternehmenskultur, was findest du gut, was findest du schlecht, was würdest du verbessern? Auf solche Fragen habe ich also nicht ansatzweise mich vorbereitet. Und ich habe denen dann eine relativ große Lobhudelei gehalten, warum die Zeitschrift so viel toller sei als andere und warum die Importtests so toll wären. Und die haben immer wieder, ja, okay, so nach dem Motto, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber was würdest du denn noch ändern? Und dann so stehe ich, habe ich ja, ändern, ja, vielleicht noch mehr Importtests. Also richtige Idiotenantworten gefühlt. Oh je. Und dann irgendwie, ja, was liest du denn noch so? Und dann habe ich liest dann irgendwie Gamefront, auch so ein Indie-Magazin und welche Webseiten besuchst du regelmäßig? Hab dann so ein, zwei aufgezählt, aber fühlte mir irgendwie schon so die Fälle davon schwimmen. Oh, weil das wirklich so, ich so dachte, oh ja, stimmt, jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich bin einfach ohne Vorbereitung rein und hab mit nichts gerechnet, also schon mit dem, oh Gott, jetzt, vielleicht klappt's ja und jetzt willst du es auch nicht wegwerfen, aber hab nicht viel dafür getan. Und dann war dieser formale Teil dann irgendwie weg, die mich dann eben das Übliche noch fragen, ab wann könntest du denn theoretisch anfragen, wenn denn jetzt, bei uns sieht das jetzt so und so aus, es gibt da noch ein paar Mitbewerber. Ja, und nachdem ich dann diese formalen Fragen irgendwie mit denen abgeackert hatte, durfte ich noch mal in die Redaktion gehen. Das war dann einfach ein Raum nebenan, in dem warteten dann hier, ich glaube, Olli Schultes war damals schon dabei, Thorsten Zettlak, der ja, glaube ich, heute noch bei Computech irgendwo unterwegs auch ist, und Ulrich Steppberger, ja auch so eine Ikone der Fachjournalisten, sage ich jetzt mal. Und die wollten dann mich auch noch mal kennenlernen oder sollten, und ich hatte das Gefühl, alle Fragen werden noch mal gestellt. Ich habe mit Ulrich Steppberger dann gleich verstrickt, als ich sagte, oh, ich mag die Gamefront. Ich weiß gar nicht, kennst du Gamefront, sagt ihr das?
Ja, also
die
Website kennt man. Ja,
genau. Und diese Printausgabe, ich finde die toll. Und da habe ich ihn auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Weil er hasste Gamefront. Er fand das total, das war so ein übereitles Ego-Blättchen von irgendwelchen Möchtegern-Journalisten. Das lege ich ihm jetzt halb in den Mund. Aber es war auf jeden Fall schnell so, dass ich dachte, oh nee, jetzt mache ich mich noch unsympathischer hier. Weil der diskutiert jetzt mit mir, ich finde die Gamefront doch super. Und ich will es jetzt auch nicht sagen, ja, du hast ja recht, lieber Profi. Und war da so auch ein bisschen bockig vielleicht. Andererseits irgendwie Olli Schultes, mit dem habe ich gut connected. Gleich hatte ich den Eindruck, weil wir merkten schnell, oh, was für Musik magst du? Also da wurden auch so zwischenmenschliche Fragen gestellt. Und wir hatten beide so ein Faible für härtere Gitarrenmusik. Ja, und dann war das irgendwann vorbei. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ohne irgendwie ein konkretes Gefühl, also zumindest kein gutes, sondern krass. Eher, mein Job nicht so gut gemacht zu haben.
Ja.
Krass. Und nichtsdestoweniger kam dann, glaube ich, 1-2 Tage später der Anruf von Martin Gatsch, der mir ein ganz konkretes Angebot gemacht hat, gesagt hat, hier, pass mal auf, wir würden dich gerne einstellen als Redakteur. Ab dann, das wäre übrigens in 2 Wochen, bis dahin müsstest du dann bitte gucken, dass du rüberkommst. So und so sieht es aus. Wenn du Bock hast, melde dich gerne bis morgen. Und das war dann wirklich völlig, was? Womit habe ich das denn jetzt verdient? Und hat mich dann auch natürlich total überfordert erstmal, weil diese Frage dann, und da bin ich heute noch super dankbar, auch meinen Eltern und allen, mit denen ich gesprochen habe, die mich wahrscheinlich einerseits gut genug kannten oder auch einschätzen konnten. Und auch meine Eltern kennt man ja oftmals eher, dass sie sagen, ja, zieh mal was durch, mach mal das, mach mal jenes, die auch sagten, also ganz ehrlich, wenn das jetzt das Angebot ist und das ist, was du machen willst, mach das. Scheiß aufs Studium, bricht das Studium ab bei 3/4 Erfüllstand, weil die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass es dann später nochmal klappt oder so, oder wie auch immer, ist nicht besonders hoch. Und die haben mich sehr darin bestärkt, diesem Traum einfach zu folgen. Ja, und das habe ich dann eben gemacht. Und
abgefahren.
Das war wirklich, wirklich krass, weil dieses Gefühl von, dein Leben wird jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit. Und was soll alles dazukommen? Ja, du musst dich übrigens krankenversichern.
Ja, klar.
Und du musst das und du musst nach einer Wohnung gucken. Oh, wie gucke ich denn nach Wohnung? Ja, guck mal, ja, Augsburger Allgemeine, ich schick dir mal die Ausgabe, weil die online das noch nicht haben. So.
Ja, klar.
Und dann war das echt so, boah, nächster Trip, wieder hinfahren, Vertrag unterschreiben und dann irgendwie Wohnungen abklappern. Also Dinge, die ich noch nie gemacht habe, aber die dieses Gefühl schon, der große Bogen spannt sich ja langsam so ein bisschen.
Ja.
Man wächst mit seinen Aufgaben.
Ja.
Und diese Mischung aus Scheu, oh, ich kann das eh nicht, oder auch nö, ich bin vielleicht auch zu faul, nur den ersten Schritt zu machen. Nö, ich lehne dankend ab. Hat mich dann eben in so eine, wirklich vom ersten Moment an, in so eine gewisse Eigenverantwortung und Selbstständigkeit getrieben. Inklusive dann, jetzt ist dein erster Arbeitstag. Ich habe dann eine WG gefunden, relativ preisgünstig, irgendwie in Augsburg, der nächstgrößeren Stadt, weil es mir schon wichtig war, da jetzt nicht gleich auf dem Land irgendwo mich ins soziale Abseits, sag ich jetzt mal, zu begeben. So fühlte sich das damals zumindest an. Ja, und dann irgendwann so, ne, der erste Arbeitstag, ersten Montag. Und ja, und da habe ich dann aber diesen Reality-Check eben für mich erst richtig bekommen.
Inwiefern?
Weil diese Anfangszeit, also bis dahin war alles noch so, ey, cool, das klappt doch alles. Du hast dich immer jahrelang total unterschätzt innerlich. Ja. Oder hast Angst vor Dingen gehabt, die doch ganz easy sind. Hat doch alles super geklappt. Aber als ich dann so Stück für Stück gespürt habe, nicht nur, was es bedeutet, jetzt, du musst jetzt jeden Tag zur Arbeit fahren. 9-to-5. Ganz knallharte Bürozeiten. Du musst jetzt jeden Tag das und das machen. Du musst dich jetzt plötzlich in wie gehe ich mit dem Macintosh um? Also mit dem Apple arbeiten? Keine Ahnung. Wir haben damals selbst gelayoutet. Nicht alles, aber zum Beispiel alle Tests und alles, was zumutbar war. Jetzt muss ich da mit Quark Express, mit so einem Layout-Programm plötzlich lernen, wie man das macht. Es gibt hier sowas wie einen Internetrechner für alle. Da musst du jetzt dich, kein Scheiß. Es gab tatsächlich insgesamt 2 internetfähige Rechner in der Redaktion. Oh, und man musste sich immer so ein bisschen drum streiten, ob du jetzt Mails abrufen möchtest oder eben irgendwas recherchieren möchtest, soweit das damals machbar war. Und es ging einigermaßen, aber ich sag's mal so, die ersten 2-3 Monate war man auch nicht wirklich zufrieden mit mir. Weil ich gemerkt habe, die haben mich überschätzt, die hatten vielleicht auch, wollten schnell jemanden haben, haben gedacht, das passt schon. Und ich mit dieser ganzen Situation, auf mich allein gestellt zu sein, irgendwie 700 Kilometer von der Heimat entfernt, in einem Alltag gefangen, den ich vorher noch nie auch nur ansatzweise so gekostet hatte, mit nur neuen Herausforderungen, da habe ich echt zwischendurch auch Panik bekommen. Und Stefan Freundorfer, mein damaliger Ansprechpartner, der hat mich auch nicht hart, aber schon bestimmt im Sinne von, das ist jetzt ein Job, du musst das jetzt lernen. Hat mir Aufgaben gegeben, es gab kritische Gespräche, wo man auch sagte, ey, das ist noch nicht so, sagen wir ganz ehrlich, du bist noch nicht da, wo wir uns das eigentlich erhofft hatten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, ich könnte jetzt mit eingezogenem Schwanz das Weite suchen und sagen, es war ein schöner Traum, aber ich war einfach nicht gut genug. Hätte ich vielleicht so halb gut mitleben können, aber auf jeden Fall nicht befriedigt. Weil man selber ja denkt, na, eigentlich müsste ich das doch können, das kann nicht so schwer sein. Aber es hat dann irgendwann Klick gemacht. Und als es Klick gemacht hat, Und das war ein schleichender Prozess, war einfach die typische Routine. Du merkst irgendwann, du hast keine Angst mehr vor dem leeren Blatt Papier, weil du irgendwelche, dir fällt schon ein Standardsatz ein oder irgendein Intro. Du denkst nicht schon das ganze Wochenende darüber nach, wie du die Bildunterschrift setzt oder oh Gott, der erwartet wieder was von mir, ich muss mir ein Konzept überlegen. Irgendwann kommt so eine Routine und ein gewisser Alltag und dann fängt es an, auch so ein bisschen Spaß zu machen, so ging es mir zumindest. Und das war für mich so wirklich dieser Moment, als ich dann rückblickte, das war vielleicht so ein halbes Jahr später, jetzt bin ich, fühle ich mich angekommen. Ich krieg plötzlich Lob für meine Arbeit, nicht nur Tadel. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur Panik vor jedem Schritt, weil alles neu ist und alles fremd ist, sondern ich bin jetzt langsam drin. Und das war für mich wirklich einfach so ein einschneidendes Erlebnis, vorher von diesem Traumtänzern und dann innerhalb kürzester Zeit so den Ernst des Lebens kennenlernen, zwar mit etwas, was einem natürlich nahe ist durch die Thematik, und von der Selbstständigkeit über Kritik annehmen, über, naja, dann überarbeitet den Text, dann setzen wir uns gleich nochmal hin und dann erwarte ich Ergebnisse. Also so ein Puh, das war alles ein ganz neues Level an Druck. Aber daran bin ich sehr gewachsen und das hat mir so viel Schlendrian ausgetrieben, den ich vorher einfach hatte, weil man es einfach aussitzen konnte. Viele, viele Konsequenzen, ne? Oder sich auf Sachen einlassen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh drum. Die Maniac war für mich da die perfekte Schule, auch rückblickend, auch mit Blick auf andere Arbeitsstätten, die ich danach hatte, weil die einfach, es ist absurd, dass sie jemanden, der sich nur für Spiele interessiert und anscheinend kein totaler Vollidiot ist, laut Bewerbung und Bewerbungsgespräch, dass man damals jemanden einfach from zero to 40-Stunden-Redakteur gebracht hat. Das war auch so die letzte Zeit, aber die haben dafür auch viel erwartet. Also die haben schon gedrückt, nicht im Sinne von Crunch oder so, sondern einfach von, wir wissen, dass das ein cooler Job ist, aber du musst es auch lernen. Und da musste man eben alles machen. Von buch die Reise zur Tokyo Game Show inklusive Hotel und Flug und guck, wie du da hinkommst. Über, wir brauchen eine neue Kamera, recherchiere mal Modelle in der Preisrange und erklär unserem zweiten Geschäftsführer, warum die besser ist als die andere. Die Jahre bei der Maniac eben, gerade weil die immer mit einer super dünnen Personaldecke gearbeitet haben und sehr viel in die Eigenverantwortung der RedakteurInnen gegeben haben, war immer etwas, wo man erst dachte, ja, aber wie soll ich das denn? Ich bin noch nie in Tokio gewesen. Wie soll das denn klappen? Und dieses aber nicht aus der Hand nehmen und für alles irgendwelche Abteilungen haben, sondern alles irgendwie selber machen müssen, vom Layout eben bis zur Reiseplanung in Japan, hat mich sehr, sehr selbstständig werden lassen und irgendwann dann eben auch mit zunehmender Routine mit so ein Gefühl gegeben von, ja, ich kann das aber auch. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, sondern ja, du musst keine Angst vor solchen Herausforderungen haben, sondern man wächst im wahrsten Sinne des Wortes dran. Und deswegen war das krass, aber mega lehrreich und der beste Einstieg, den ich mir hätte wünschen können eigentlich, rückblickend ins Medium.
Intensive Zeit. Und was ich mich vor allem jetzt beim Zuhören nochmal gefragt habe, um nochmal ganz kurz an diese Talsohle dieser Geschichte zurückzukehren, wie hast du es geschafft, so lange durchzuhalten, bis dieser Klickmoment dann tatsächlich kam, von dem du beschrieben hast? Weil das ist ja, also um das nochmal vielleicht auch nochmal auszuformulieren, an was ich da auch noch alles gedacht habe, also nicht nur, dass du jetzt hinter dir gerade ganz frisch hast den Wechsel vom Studium jetzt in Arbeitsleben, du hast ja auch gesagt, wir hatten ja dieses Bild da gefunden mit dem, du bist auf dem Dampfer, das Ziel ist jetzt nicht das Spannendste, aber immerhin drohst du nicht irgendwie von Bord zu fallen oder so, es ist schon irgendwie alles ein bisschen sicher, das nicht zu bereuen und zu sagen, um Gottes Willen, ich habe den größten Fehler gemacht und sich dann in ein Loch zu schmeißen, dann auch noch so Sachen wie das soziale Umfeld, das du ja auch sicherlich an der Uni irgendwo hattest und dann auch erstmal zurückgelassen hast, um dir was Neues aufzubauen. Und dann merkt man, man prallt ab an dieser Wand dieser Arbeitswelt. Und ich frage mich, wenn du dich da noch erinnern kannst und wenn du das teilen möchtest, wie hast du es denn so day to day quasi geschafft, nicht auch einfach jetzt mal ohne Witz so eine, also fast schon Panik vor dem Weg zur Arbeit zu entwickeln, weil also wenn ich mich zurückerinnere an meine schlechtesten Arbeitserfahrungen, da habe ich manchmal frühs echt Mut aufbringen müssen, so dumm das jetzt klingt, zur Arbeit zu gehen, weil ich fand das als so belastend, körperlich und psychisch. Wie hast du es denn da geschafft, dich da so lange durchzubringen, bis es dann diesen Knickpunkt gab, wo du gesagt hast, so, und jetzt heben wir ab, jetzt wird alles gut?
Ja, also ich bin natürlich viel in der Anfangszeit tatsächlich auch gependelt. Also immer wieder nach Hause gefahren, weil ich diese Anknüpfung brauchte und dieses Gefühl von, egal, auch wenn ich jetzt 7 Stunden irgendwie nach Freitagabend wieder Richtung Norden fahre und Sonntag irgendwie zurück und spät nachts wieder in Augsburg lande. Ich brauchte es erstmal, diesen Anker und dieses Gefühl der Verbundenheit. Und ich kann mich irgendwo in einem vertrauten Umfeld auch einfach mal ausschütten, so mit all den Belastungen und Ängsten und sonst was. Das war das eine, aber das andere, glaube ich, war die Kombination aus, dass das Thema mir einfach immer noch, also mir immer unglaublich Spaß gemacht hat. Es waren halt Spiele. Es war jetzt vom Beschäftigungsgegenstand nichts, was mir fremd war oder in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe von meinem, wie ich das analysiere, sag ich mal, oder was mir wichtig ist oder wie ich die Szene damals verfolgt habe. Ich habe mich in dem Thema sehr wohl und sicher gefühlt, grundsätzlich. Und ich hatte ein wirklich tolles Team. Also die Leute, die um mich herum waren, waren alles Leute bei Stefan als mein Vorgesetzter, bei aller Härte, die harmlose Härte war. Er hätte auch anders gekonnt, bestimmt, aber er ist ein ganz, ganz lieber Kerl, war immer sehr, sehr wohlwollend. Und auch mit dem Olli Schultes, mit dem sich schnell eben so ein freundschaftliches Miteinander und ein kollegiales, man unterstützt sich. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich habe dir schon 20 Mal gesagt, was der Shortcut ist, aber kein Problem. Ich sag dir einfach nochmal, was der Shortcut ist. Das ist so ein bisschen wirklich so, ja, ich will nicht sagen en passant, aber so ein bisschen learning by doing war das dann einfach letztendlich. Und natürlich ein bisschen diese Ambition, dass ich diese Chance einfach nicht verkacken möchte. Aber nicht sowas wie einen goldenen Moment oder ja, ich schaff das, ich will in den Spiegel gucken, du bist ein Gewinner. Also so, das ist alles Quatsch. Es war wirklich, glaube ich, primär die Liebe zum Thema und da eben eine gewisse gefühlte Sattelfestigkeit und ein gutes supportive Team um mich herum. Dass man dann auch nicht im Stich lassen müsste. So nach dem Motto, die ersten Ausgaben sagt man, ja komm, ich übernehme den Test noch. Ich mach den bei. Wenn du struggles, machen wir noch. Aber auch wissen, oh nee, aber ich will irgendwann auch mal mein Soll erfüllen, sag ich mal. Und so weiter und so fort. Und das war dann, glaube ich, ja, so eine Kombi und eben, naja, learning by doing. Einfach Routine entwickeln, die dann irgendwann schleichend auch Früchte trägt, so.
Ja, krass. Und wie war jetzt die Welt des Spielejournalismus für dich, so nachdem du dann da so richtig auch angekommen warst und sagen wir mal so deinen persönlichen Punkt erreicht hattest, wo du gesagt hast, so okay, alles klar, ihr habt die Regeln verstanden, ich beherrsche das Handwerk jetzt zumindest gut genug, dass nicht ständig kritische Feedbackgespräche stattfinden, los geht's, ab geht's. Und wie war es denn dann? Weil auch da kann ich mir ja vorstellen, da gab es gewisse Erwartungshaltung, wenn man diese Welt vor allem aus Texten kennt und aus Berichten und aus Bildern aus den Magazinen und jetzt sitzt man da plötzlich jeden Montag bis Freitag dort und macht das selber. Wie war es denn da? Hast du dir gedacht, das ist ja mega geil, genauso wie ich es mir vorgestellt, oder gab es dann auch da so Knickpunkte mit der Erwartung?
Es war tatsächlich in der Praxis recht nah an dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Cool. Also man kriegt, damals war der Games-Journalismus ja auch ein ganz anderes Feld, als er heute ist. Also wenn wir von damals reden, war ja das eigentlich das komplett dominierende Feld Produktjournalismus. Und das hat ja auch die Maniac gemacht, zwar immer mit dem gewissen Spin und einem gewissen Anspruch, vielleicht kritischer zu sein oder vielleicht auch eine selbstgerechte Anspruch, irgendwie immer 5% weniger als die Konkurrenz. Aber unterm Strich war die Basisarbeit ja eben Previews schreiben über irgendwelche Spiele, die da kommen mögen, basierend auf winzigsten Infoschnipseln oder gespielten Preview-Versionen irgendwie eine Vorberichterstattung zu machen. Das zweite war Reviews, das klassische Testen. Und das dritte waren letztendlich Tipps und Tricks schreiben. Weil das war damals eben auch noch durchaus für viele einen Kaufgrund, eine mehrteilige Lösung für ein Spiel. Wir strecken es auf 4 Monate, die Lösung. Andere Leute zocken es an einem Wochenende durch. So, aber ja gut, wir machen das halt so. Und das waren so, also alles hatte immer super, war super nah an dem, was ich geil fand. Und da konnte man es schon ganz gut abstrahieren, irgendwie als Leser, wie es sein könnte, vielleicht das zu machen. Jetzt weniger zwingt die Leistung vor dem leeren Blatt, wie man da selber mit klarkommt oder so. Aber grundsätzlich, jo, es werden Spiele verteilt, es kommen neue Spiele rein. Wer hat noch Kappas? Wer hat am meisten Genreinteressen? Wer möchte jetzt das Spiel testen? Ja, wie viele Seiten machen wir das? Halbseite, ja, ein Seite, okay, zock's mal an, was ist es wert? Also vieles war da jetzt auch neu. Man hat Spiele bekommen, von denen man noch nie gehört hat, die einfach da waren. Man hat Sachen entdeckt auf Messen, von denen noch nie jemand was mitbekommen hatte. Wir hatten damals ja einen absoluten Vorsprung noch mit einer gewissen Exklusivität, was die Informationslage angeht, indem man wirklich zu Messen fährt, indem man zu einem überschaubaren Kreis von Menschen zählt, die das mitbekommen und darüber berichten können. Gleiches gilt für irgendwelche Reisen, gleiches gilt für irgendwelche Versionen, die man bekommt oder eben auch einen Monat vor Release ein Spiel zu bekommen, um damit angemessen noch arbeiten zu können, bevor der Heftschluss droht. All das hat sich ja maximal verschoben in den letzten 20 Jahren von Fristen und von der Zeit und vor allem auch von der Exklusivität und damit auch der gefühlten Wichtigkeit. Dieses Gefühl, dass man da was macht, was eine Bedeutung hat für Leute, wo du vorher noch kurz auf der anderen Seite gesessen hast und jetzt bist du auf der Seite der Machenden und hast diesen Vorsprung und das Heft wächst so langsam Seite für Seite, Test für Test, Wertung für Wertung, wird redigiert und dann kommen irgendwann die Korrekturfahren und dann ist irgendwie Abgabe, alle atmen einmal tief durch, man freut sich auf die Reaktion in den einschlägigen Foren und guckt, was hat die Konkurrenz dieses Mal auf dem Cover, dann hast du 2 Tage Ruhe und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los, Themen suchen, Spiele zocken und so weiter. Das war schon aufregend und das war auch ziemlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mit einem kleinen Unterschied, den ich mir so nicht vorgestellt hatte und der war die Maßgabe bei der Maniac, der heute nicht mehr gilt, wie ich aus sicherer Quelle weiß. Gespielt wird übrigens zu Hause.
Ach ja, toll. Ja. Der Klassiker. Ne? Kennen wir.
Ja. Sehr und gut. Das ist genau das, so wie sie es dann anhört, was dann auch langsam mich wieder irgendwann dann über die Jahre dann halt auch echt gelaucht hat, sag ich mal. Ja, ausgelaugt, nicht gelaucht. Ja. Aber dieses, im Prinzip, du musst deine gesamte Freizeit auch noch dem Spiel widmen. Und dem, was du eigentlich mal geil fandest, musst du jede Stunde, und ich hatte dann irgendwann meine Fernbeziehung und am Wochenende und hab dann die PlayStation mitgenommen nach Freiburg, um da dann irgendwie Final Fantasy X zu zocken. Und dann merkt man schon, okay, das ist eigentlich, jetzt kannst du auch mal sagen, ey, ich würde auch gerne mal während der Arbeit spielen, also und nicht nur schreiben oder sonst was machen, also was Zählbares ankriegen. Und das waren dann so die ersten Schritte schon, dass man auch sagen kann, naja, okay, ist vielleicht doch legitim, wenn du eine mehrseitige Komplettlösung machst und darüber schreibst, dass du das Spielen an der Lösung auch während deiner offiziellen Arbeitszeit im Büro machst. Das kam dann da schon rein. Aber ja, es hat auch alles so eine Wichtigkeit. Damals, weißt du, diese Wertungen. Ich erinnere mich noch dran, ich durfte dann als Jungspund, durfte ich Excite Bike 64 testen. Und das war ja schon irgendwie, ah Gott, wichtiger NES-Titel, war mir auch geläufig. Ich sollte es testen, weil niemand anders konnte. Hab's getestet und kam dann so mit einer Zahl 87%. Weißt du, ich merke schon gespürt, es gab nicht viele Referenzen, du kannst dich im Netz eben auch nicht einlesen, weil es noch niemand getestet hast. Du musst dich auf dein Gefühl, auf deine Erfahrung und irgendwie, was ist so die Wertungskultur des Magazins, wo ich gerade arbeite und dann versuchen irgendwie, was hat das bekommen, was hat jenes. Und da kam die 87 bei raus. Und dann wurde ich zu Martin Gatsch zitiert, der meinte, ja Colin, ja, ist schon okay, aber ich würde gerne, dass Ulrich als erfahrenerer Redakteur auch noch mal drüber schaut, weil ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, du begründest mir zwar die Zahl, aber ich kenne dich noch nicht gut genug, um das einschätzen zu können. Ulrich hat es dann irgendwie, keine Ahnung, Wochenende gezockt und dann kam er auch zurück und sagt, ja, die 87 passt aus den und den und den Gründen. Und das war irgendwie cool, weil das Bedeutung, die ich selber dieser Arbeit und den Zahlen damals beigemessen habe, die hat man da auch gelebt. Das war nicht einfach egal, sondern das hat was bedeutet und da steht was hinter und selbst wenn man das blöd findet oder fand, das gehörte zum Job und es gehörte dazu, sich damit auseinanderzusetzen und sowas nicht zu würfeln. Und diese, ich sage jetzt aus Rückblicken fast schon heilige Ernst, war halt irgendwie auch geil. Ne? Ja. Also ich fand's damals super.
Ja, gleichzeitig ist es, also ich kann es super nachvollziehen, wie du das beschreibst und warum du darüber so denkst und das empfindest. Gleichzeitig finde ich es auf eine Weise auch, ich weiß nicht, niederschmetternd, dass 15 Jahre später, also heute, immer noch in Redaktionen sich Szenen wie diese abspielen. Mhm. Und ich persönlich halte jetzt aus verschiedenen Gründen nicht allzu viel von der Idee, Spiele mit diesen Wertungen zu beschriften. Mhm. Aber ich sage jetzt auch nicht, Leute, ihr seid völlig auf dem falschen Weg. Aber was ich eben doch krass finde, ist zum einen, dass immer noch mit dieser Heiligkeit über diese Zahlen diskutiert wird, bis heute in Redaktionen. Und dann, und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, dass bis heute in Redaktionen im Gegensatz zur alten Maniac sozusagen immer noch das Credo vertreten wird, naja, gespielt wird aber daheim. Und das ist halt eigentlich fast noch viel schlimmer, weil, wie du beschrieben hast, daran zerreiben sich Privatleben und ab einem gewissen Alter sagt man einfach, Leute, ich gehe, das mache ich nicht mehr, mit dem Effekt, dass erfahrene Redakteure Betriebe verlassen und dann wieder jüngere nachkommen, die zwar Enthusiasmus mit sich bringen und neue Perspektiven, alles cool, aber die dann wieder in dieselbe Mühle reingebracht werden. Das ist kein gutes System, aber nur am Rande.
Ich glaube, das darf man auch zu Recht kritisieren. Und jedes System hatte so seine Zeit, aber hat sich dann auch entwickelt, ne? Weil das, die ersten Indizien dafür damals, also anno 2000 und weitergehend, waren natürlich irgendwann, klar, online wird immer wichtiger. Dann merkst du, die ersten Magazine sterben. Die sind ja um mich herum sozusagen gestorben, ne? Videogames zuerst, Megafun und wie sie alle hießen, waren nicht mehr da. Und man denkt, oh, das ist super, dann kommen die Leser jetzt alle zu uns. Nee, bei uns gehen die Zahlen auch langsam runter. Und du kriegst da eine ganz neue Konkurrenzsituation. Und du merkst, dass überall irgendwie der Sparstiefel angezogen wird. Und kein Mensch plötzlich mehr stellt Redakteure als Redakteure ein. Ja, Nein, dann machst du erstmal ein Volo. Da dachte man schon, oh, jetzt müssen die Leute auch noch Volos machen. Kurz danach hieß es plötzlich, wir stellen doch keine Volos ein. Wir holen erstmal Praktikanten, bevor du zum Volo wirst oder zum Redakteur. Und irgendwann war sozusagen dann, ja komm, dann schreib erstmal ein halbes Jahr gratis. Also weiß ich jetzt auch nicht. Aber also dieses, um reinzukommen, durch die Konkurrenzsituation, durch die Verbreiterung und gleichzeitig natürlich der Kuchen, den man sich teilt, wird immer kleiner. Und die Leute müssen mit Kostendruck arbeiten und all das hat Konsequenzen in alle Bereiche. Ist wie immer, es gibt so viel Fluch und Segen dabei, aber das ist eben diese Glückssituation, dass ich noch einfach ein Vollzeitredakteur war von Tag 1 an. Absurd, aber auf dem Papier und im Lebenslauf. Ja. Kurz danach oder heute ist das ja völlig undenkbar, dass irgendjemand solche Vorschusslorbeeren irgendwem gibt als Berufseinsteiger.
Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs ja schon angedeutet für die Leute draußen, wir nehmen zu später Stunde auf. Deswegen, ich ziehe mich jetzt auf eine letzte Frage zurück, die nochmal so einen weiten Bogen auch jetzt nochmal in die Gegenwart spannt, um jetzt nicht zu viel von deinem Abend nochmal wegzuknuspern. Aber diese Frage muss ich jetzt tatsächlich noch stellen. Das führt das alles nochmal ein bisschen zusammen und führt es, wie gesagt, auch in die Gegenwart. Und zwar folgendes. Jetzt führt dir dein Karriereweg dann von der Maniac in den kommenden Jahren und Stationen zunehmend weiter weg von der Tastatur und vor die Kamera, wenn man so will. Ne? Also Giga Games kam dann Projekte, oder Projekte ist viel zu kleines Wort dafür, also YouTube-Kanäle und Unternehmungen wie zum Beispiel die Fortzocker oder davor noch Plaid und jetzt natürlich die Rocket Beans. Ist das eine Bewegung deiner eigenen Arbeit, wie gesagt, weg von der Tastatur und vor die Kamera, überspitzt jetzt zusammengefasst, wo du darauf blickst und sagst, das ist schon richtig gut so, wie sich das so entwickelt hat, auch gerade, weil du gerade noch von Szenen erzählt hast, die du als schwierig empfunden hast mit diesem Spiel in der Freizeit und bis sich das erstmal geändert hat und so weiter und so fort. Ist das eine für dich logische Entwicklung in der Rückschau, wo du sagst, Mensch, wie bei so einer Evolution, es ist einfach genau richtig so, wie sich's entwickelt hat? Oder denkst du beim Zurückschauen, also vielleicht für die Zukunft quasi so, als Lektion nehme ich mit, vielleicht wieder mehr an die Tastatur zurückzukehren, weil es dir fehlt, oder das zu kombinieren mit deiner jetzigen Arbeit. Also wie guckst du so auf diese Entwicklung, die deine eigene Karriere in der Hinsicht genommen hat?
Also ehrlich gesagt, sehr positiv gucke ich auf diese Entwicklung, weil es eigentlich, du hast schon schön gesagt, also es wirkt manchmal immer so natürlich zufällig oder mal probiert und mal gucken. Ich bin aber eigentlich nicht so ein Typ. Ich bin schon ein Typ, der sich genauestens die Pros und Kontras, die Fürs und Wider, mache ich das und was passiert dann? Ich überlege mir das extrem genau. Also ich bin nicht jemand, der schnell Entscheidungen trifft, die unter Umständen gravierende Folgen haben. Also zumindest mein Leben betreffend nicht. Ich nehme die Sachen schon ernst. Was also immer dazu geführt hat, dass all das, wenn ich selber manchmal das so in eine Nutshell dann irgendwie versuche, irgendwie 23 Jahre Berufsleben zu raffen, das war nie einfach schnell mal so und mal gucken, was passiert. Und deswegen war alles, jeder Wechsel immer klar motiviert. Einerseits klar motiviert von, dass ich jemand bin, bei dem Routine schnell auch langweilig werden kann, weil ich mag es einfach, neue Herausforderungen anzunehmen und auch was zu lernen und mir was Neues drauf zu schaffen irgendwie. So sehr ich davor auch scheue, das ist vielleicht ein bisschen scheinbar widersprüchlich. Das ist das eine. Das andere ist dieses, dass mir das Thema eben lange Spaß gemacht hat oder Videospiele auch heute noch Teil meines Lebens sind, logischerweise. Aber dass eben dieses, oh, es wird anstrengend, es wird mir zu viel. Ich habe dann erstmal die Zeitschrift gewechselt, bei einer Zeitschrift gearbeitet, okay, jetzt nur noch PlayStation. Spiele testen und nicht mehr irgendwie stellvertretender Chefredakteur sein, sondern normaler Redakteur, um wieder eine bessere Work-Life-Balance zu haben. Klappt dann auch wieder nicht. Dann habe ich da einen Aufstieg, wurde mir angeboten, obwohl ich den eigentlich gar nicht wollte, habe ihn auch gemacht, alles gut. Und dann habe ich gemerkt, aber das Schreiben ist es nicht mehr, das passt alles nicht mehr. Oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, vor der Kamera über Spiele zu sprechen. Super, da musst du nicht mehr, dann ist das in Echtzeit, das ist schnell, das ist direkt und bringt dich selber als Person noch mal mehr in den Fokus. Eigentlich entspricht es doch deinem Geschmacksbild. Und so ist es eigentlich ein bisschen bis heute gewesen, dass ich schon immer großes Glück hatte, dass wenn sich droht, eine Tür zu schließen oder wenn ich selber merke, ich möchte diese Tür eigentlich gern hinter mir schließen, dass sich irgendwo was Neues auftut. Dass Leute mir das Vertrauen geschenkt haben, dass ich immer auf eine Art und Weise mir was Spannendes geben konnte, um im Medium zu bleiben, eine neue Herausforderung, sei es jetzt eben Giga oder das Sprechen vor der Kamera oder heute noch Bullshit machen und gleichzeitig auch hinter den Kulissen jetzt als CCO, als Chief Content Officer bei RBTV nochmal einen völlig anderen Arbeitsbereich zu haben, der mit Selbstdarstellung wiederum dann gar nichts zu tun hat. Also ich habe schon großes Glück gehabt, dass ich, und das ist für mich auch wirklich ein absolutes Privileg, dessen ich mir bewusst bin, dass ich seit 23 Jahren mein Geld damit verdienen kann. Bei allen Irrungen und Wirrungen, dass ich grundsätzlich mich mit etwas beschäftige, was eigentlich nur den einzigen Sinn und Zweck hat, Leuten Spaß zu machen. Und das über all die Jahre in all den Inkarnationen und Anpassungen auch in einer Form, die mir irgendwie Befriedigung gegeben hat. Nicht immer gleich und so, aber doch immer wieder so eine Häutung der Schlange, immer wieder so eine leichte Neuerfindung, weil die Branche sich verändert, man wird selber älter. Und ja, irgendwie passt Colin, zumindest wenn ich darauf gucke, dass ich damit mein Geld verdiene, in all diese verschiedenen Ausprägungen der Gaming-Reise in Deutschland noch rein. Und ich habe immer irgendwo eine Lücke gefunden und mir hat irgendjemand das Vertrauen gegeben. Das ist toll, dass das bis heute so geklappt hat. Und ja, es ist für mich auch ein natürlicher Prozess, wie gesagt, kein Zufall und auch nicht von mir völlig, ich habe mich da nicht treiben lassen, aber es ist schon auch sehr, sehr großes Glück, dass ich nie irgendwann in dieser Sackgasse gesessen bin und dachte, ich könnte nur noch kotzen, ich muss schreiben und ich hasse es, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber was ist die Alternative? Und es gibt keine. Diese Situation habe ich zum Glück nie gehabt.
Glück ist ein gutes Wort. Großes Glück hatte ich, dass wir uns jetzt hier mal erwischt haben. Ihr habt das ohne Witz, habt das sehr genossen. Wir sind zwar nur ungefähr bis zum ersten Drittel bei den Notizen vorgestoßen, aber es ist völlig egal. Ich habe dieses erste Drittel sehr genossen. Mensch, ohne Witz nochmal. Vielen Dank. Es war hochinteressant. Es war sehr spannend.
Danke dir, lieber Dom. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, weil ich gebe auch zu, so in der Tiefe habe ich auch noch nie, außer im Privaten, darüber gesprochen. Deswegen freut mich deine Neugier und wenn du dich nicht total gelangweilt auf die Seite drehst, sagst nie wieder. Also sollte es Interesse geben, ich scheue nichts davor, zurück nochmal auf eine Einladung deinerseits positiv vielleicht zu reagieren. No pressure.
Nee, genau für solche Momente habe ich mir nämlich vor einiger Zeit das Format Okay Cool trifft wieder ausgedacht, in der ich die Leute wiederhole und sage, so, übrigens, der Zettel ging noch weiter als das damals. Toll. Mensch, du, da freue ich mich wirklich ohne Witz. Ich habe das sehr genossen, viel gelernt über dich und deine Arbeit und deine Perspektive auf deine Arbeit. Toll. Ich will es gar nicht jetzt durch noch viel Kauderwelsch am Ende kaputt machen. Ich sage einfach Dankeschön und freue mich einfach aufs nächste Mal. Wann auch immer, aber es wird eines geben.
Danke dir. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt.
Tschüss.
Tschüss.
So, vielen Dank, liebe Leute da draußen, für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an Colin Gebel und seine Zeit, die er hier großzügig dargelassen hat, zu später Stunde, wie ich schon mehrfach erzählt hatte. Es war eine große Freude. Auch hier nochmal der Hinweis, ne? Eingeleitet mit diesem charmanten da draußen gibt es die Möglichkeit, dieses Programm hier und all seine Füllworte zu bewerfen mit Sternebewertung bei Apple Podcast, Spotify und Co. Das ist für euch nur ein, zwei Klicks Arbeit und für mich ein ganz großer Glücksmoment, denn dann können auch dank der Magie des Algorithmus andere Menschen auf diesen Podcast hier aufmerksam werden. Das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal verraten und dann will ich eigentlich nur sagen, Mensch Leute, vielen Dank nochmal, ne, für eure Zeit, dass ihr hier regelmäßig einschaltet. Es ist einfach eine Freude. Okay Cool ist ein Projekt, das mir so doll nah am Herzen liegt. Und dann zu sehen, dass andere Menschen diese Leidenschaft auch teilen oder der zumindest gerne zuhören, schon cool. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier die Tränen rausdrücke, ich wink euch zu und sage Tschüss, wir hören uns bald wieder.